Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin gerne hier bei euch. Ich fühle mich richtig wohl. Ein schwieriges Predigtthema. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diesem Thema wirklich gerecht werden kann. Ich hoffe und wünsche mir und bete zu Gott, dass er mir einen Weg gezeigt hat. Ein junger Eingeborener hörte zum allerersten Mal Worte aus der Bibel in seiner Muttersprache. Anschließend bat er den Missionar, das Buch in sein Heimatdorf mitnehmen zu dürfen. Er würde gerne seinen Angehörigen daraus vorlesen. Als der Missionar nachfragte, was ihn denn an dem Buch so gefallen habe, antwortete er: Es macht Löcher in mein Herz. Es macht Löcher in mein Herz. Hat Gottes Wort dich schon einmal so tief getroffen, dass es im wahrsten Sinne des Wortes Löcher in dein Herz gemacht hat? Hat es dich so sehr in deinem Inneren getroffen, ja vielleicht sogar unruhig gemacht, dass du gespürt hast, es meint mich, ich bin hier angesprochen. Und vielleicht stellst du noch etwas fest. Vielleicht merkst du, dass du dieses Wort nicht mehr so einfach auf die Seite legen kannst, weil es ein Loch in dein Herz gemacht hat. Das Wort, über das ich heute Morgen predigen möchte, ist so ein Wort. Seit einige Zeit, Wochen, Monaten geht es mir im Kopf rum und es lässt mich nicht mehr los. Es bereitet mir im wahrsten Sinne des Wortes Kopfzerbrechen und es fordert mich heraus. Und es zur Seite zu legen und zu sagen, ich beschäftige mich ein anderes Mal mit dir, das funktioniert auch nicht. Dieses Wort ist hartnäckig. Es steht im dritten Buch Mose, im 19. Kapitel, Vers 2. Da redete Gott mit Mose und forderte ihn auf: Mose, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sage ihnen Folgendes: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Nochmal zum Mitschreiben: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Mit anderen Worten ausgedrückt, sagt Gott hier: Liebes Volk Israel, lieber Mensch heute, lieber Gottesdienstbesucher, du musst wissen, wir beide, du und ich, wir können nur dann zusammenleben, wenn du so bist, wie ich bin. Denn nur dann, wenn du selbst heilig bist, können wir beide eine Beziehung haben. Nur dann. Sonst nicht. Also an die Arbeit. Heilige dein Leben täglich. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also gut, auf der einen Seite steht hier, Gott ist heilig. Daran, denke ich, haben wir keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass ich lange erklären muss, was Heiligkeit bedeutet. Wir fangen bei Ausgesondertsein für Gott an. Aber ich weiß, heilig sein kann ich gar nicht erklären. Gott ist der ganz andere, der Unerklärliche, der nicht zu begreifende. Gott ist heilig, aber wie sieht es bei mir aus? Bin ich es auch? Ich weiß nicht, wie es euch in diesem Augenblick mit dem Wort geht. Ganz gleich, wo und in welchem Zusammenhang dieses Wort auftaucht, es springt mich geradezu an. Und es hält mir, ob ich das will oder nicht, einen Spiegel vor. Und es macht Löcher in mein Herz. Wie übrigens viele andere Worte der Bibel auch. Ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Wer ernsthaft Christ sein will, kommt an dem, was die Bibel sagt und an dem, was sie fordert, gar nicht vorbei. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, bekomme ich an dieser Stelle ein merkwürdiges Gefühl. in der Magengegend. Heilig sein wie Gott, wie bitte? Geht das denn überhaupt? Und wer bitte kann das denn erfüllen? Es ist, wie es mit vielen solchen Worten ist. Plötzlich wird mir bewusst, was da eigentlich abläuft, was da gesagt wird und was das für ein großer Graben ist, der da zwischen Gott und mir ist. Mal ganz ehrlich, wir brauchen uns doch nur mal einen Tag lang zu beobachten. Unsere Gedanken, unsere Fantasien, unser Reden, ja, unser ganzes Verhalten. Und dieser Graben wird sofort sichtbar. Und er ist sehr tief und sehr breit. Und auf den ersten Blick völlig unmöglich zu überbrücken. Und das macht uns unruhig. Mit einmal spüren wir sie, diese große Distanz zwischen Gott und uns. Und wir wissen nicht, wie wir sie überbrücken sollen. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, dem es auch so ging. Er hat diesen Graben ebenfalls gesehen und erkannt, wie viel ihn von Gott trennt. Und das hat ihn beunruhigt, sehr. So sehr, dass ihn die Frage nicht mehr losließ: Was kann ich tun? Was muss ich ändern? Dieser Mann war Martin Luther, er kennt ihn. Im nächsten Jahr feiern wir das 500-jährige Fest der Reformation. Dieser Martin Luther hat viele Jahre lang versucht, von sich aus den Graben zwischen Gott und sich zuzuschütten. Dabei hat er sich wirklich alle erdenkliche Mühe gegeben. Täglich hat er gefastet. Seine Gebete waren grundsätzlich länger als die der anderen. Um nicht stolz oder bequem zu erscheinen, hat er sogar auf jede Form von Luxus verzichtet. Wenn er auf seinem Bett lag, dann wollte er keine Decke. Deswegen wäre er in einem Winter auch fast erfroren. Wenn es möglich wäre, sich durch Disziplin, Verzicht und religiösen Ritualen den Himmel zu verdienen, Luther hätte es geschafft. Damit hätte er eigentlich zufrieden sein können. Aber er war es nicht. Denn trotz aller Anstrengungen von seiner Seite blieb diese Distanz zwischen Gott und ihm. Und das ließ ihm keine Ruhe. Luther konnte und wollte sich mit diesem Graben nicht abfinden. Er wollte ihn zuschütten, mit aller Kraft. Das zeigte sich zum Beispiel an seinem Beichtverhalten. Die Regeln des Klosters sahen vor, dass die Mönche in regelmäßigen Abständen zur Beichte gehen mussten. Praktisch gestaltete sich das so, dass jeder Mönch zu seinem Beichtvater ging und ihm alles erzählte, was er so in den letzten Wochen verbockt hatte. Wenn er ein Eselsohr in ein kostbares Buch gemacht hatte, musste er es beichten. Wenn er andere um ihren Nachtisch beneidet hatte oder wenn er beim Bierbrauen zu intensiv gekostet hatte, all das musste im Beichtstuhl beim Namen genannt werden. Deshalb fanden sich die Mönche in lockeren Abständen im Beichtstuhl ein und bekannten ihre Vergehen. Anschließend erteilte der Beichtvater ihnen dann die Absolution, verhängte zur Strafe eine kleine oder auch größere Buße und damit war die Sache für die nächsten Tage und Wochen erledigt. Nicht so für Martin Luther. Er war davon überzeugt, dass er jeden Tag sündigte. Also ging er auch jeden Tag zur Beichte. Denn er wollte sicher gehen, dass er keine einzige Sünde unerwähnt ließ. Einmal brauchte er, um die Sünden des Vortages zu bekennen, volle 6 Stunden. Ich frage mich, was man denn an einem Tag alles anstellen kann, um dann 6 Stunden zu brauchen, um es zu bekennen. Okay, vielleicht gibt es ja Menschen, die sowas fertigbringen. Aber was kann denn ein Mönch, der durch und durch diszipliniert und enthaltsam lebt, alles anstellen, um dann täglich im Beichtstuhl sitzen zu müssen? Schließlich wurde auch die Klosterleitung auf sein Beichtverhalten aufmerksam. Und sie kamen zu dem Schluss, dass es eigentlich nur 2 Gründe geben konnte, warum Martin so oft im Beichtstuhl sitzt. Entweder wollte er sich vor der Gartenarbeit drücken, oder aber er war psychisch krank und auf dem besten Weg, an einem Schuldkomplex zu sterben. Einmal schrie ihn sein Beichtvater sogar an: Martin, wenn du erwartest, dass Christus dir etwas vergeben soll, dann bring ja auch etwas vor, was der Vergebung wert ist. Muttermörder, Gotteslästerer, Ehebrecher, statt all dieser lässlichen Vergehen. Mann, Gott ist nicht ärgerlich über dich. Du bist ärgerlich über Gott. Warum hat sich Luther so verhalten? Warum konnte er nicht wie jeder andere Mönch sein Klosterdasein genießen und sich seines Lebens freuen? Eine Antwort finden wir in einem Ereignis seines Lebens. Es passierte, als er zum ersten Mal eine Messe halten sollte. Die erste Messe war ja für einen Mönch etwas ganz Besonderes. Das war sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit als Geistlicher. Alle waren sie da. Sein Vater Hans, die ganze Familie und Verwandtschaft saßen dicht gedrängt und waren stolz auf ihren Martin. Schließlich war es für sie eine Ehre, einen Mönch in ihrer Familie zu haben. Natürlich waren auch die anderen Mönche und auch die Klosterleitung da und sahen Martin zu. Und er begann den Gottesdienst souverän. Er strahlte priesterliche Würde aus, so als würde er jeden Tag Messen lesen. Aber dann geschah es. Mitten im Weihegebet, das ist der Augenblick, in dem nach katholischem Verständnis der Priester beim Abendmahl Brot und Wein in den Körper und den Leib Christi verwandeln. Die Liturgie sah vor, dass Martin ein paar Worte beten sollte. Wir opfern dir, dem Lebendigen, dem ewigen Gott. Ein einfacher Satz, eigentlich nicht schwer. Aber Martin schwieg. Mit dem Kelch in der Hand stand er da und rührte sich nicht. Seine Augen wurden glasig, auf seiner Stirn breiteten sich Schweißperlen aus. Die entstandene Stille wurde immer peinlicher. Man flüsterte ihm zu, er solle doch endlich weitermachen, aber Luther rührte sich nicht. Seine Lippen zitterten. Er versuchte, die Worte zu Ende zu lesen, aber seine Stimme versagte. Schließlich schleppte er sich kraftlos zur nächsten Bank und blieb dort sitzen. Er konnte nicht weitermachen. Die Messe war zu Ende und Martin hatte sie ruiniert. Einige Zeit später schrieb er auf, was damals passiert war. Bei diesem Gedanken, bei dem Lebendigen, dem ewigen Gott, schreibt er, war ich gänzlich benommen. Und mit Schrecken erfüllt. Ich dachte bei mir selber, mit welcher Zunge soll ich eine solche Majestät anreden? Wo ich doch weiß, dass alle Menschen selbst in der Gegenwart von irdischen Majestäten zittern. Wer bin ich, dass ich meine Augen oder meine Hände zu der göttlichen Majestät aufheben könnte? Engel umgeben ihn. Wenn er nickt, dann zittert die Erde. Kann ich, ein erbärmlicher kleiner Mensch, sagen, ich möchte das und bitte um jenes? Denn ich bin Staub und Asche und voller Sünde und soll mit dem lebendigen und wahren und ewigen Gott reden. Ähnliches erlebte ja auch der Prophet Jesaja bei seiner Berufung in den Prophetendienst. Er begegnete Gott ganz unmittelbar und war erschrocken über dessen Heiligkeit und Herrlichkeit. Und er erkannte, dass er keinen Augenblick vor diesem Gott bestehen konnte. Weh mir, ich vergehe, sagte er, denn ich habe unreine Lippen und lebe mit Menschen zusammen, die ebenfalls unreine Lippen haben. Er erkannte, Gott und ich, das geht nicht zusammen. Wir sind nicht kompatibel. Martin Luther hatte keinen überzogenen Schuldkomplex, der ihn andauernd in den Beichtstuhl trieb. Er hatte verstanden, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Und er hatte dem nichts entgegenzusetzen. Die Heiligkeit Gottes machte ihm Angst, weil er begriffen hatte, was für einen großen Graben sie zwischen Gott und ihm entstehen ließ. Auf der einen Seite war Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Auf der anderen Seite stand er, Martin, mit seiner ganzen geistlichen Armut. Obwohl Luther hart kämpfte, ein guter Mensch zu sein, der vor Gott bestehen kann, musste er sich immer wieder eingestehen, dass er diesen Kampf verlieren würde. Nicht, weil Gott zu gut ist, sondern weil er, Martin, nicht gut genug war. Menschen, die sich nie mit dieser Frage auseinandersetzen, was es eigentlich bedeutet, dass Gott heilig ist, werden es in vielen Bereichen ihres Lebens leichter haben. Denn wenn sie über Gott nachdenken, dann denken sie vielleicht, ach was soll's. Gott ist ein lieber Gott, ein gnädiger Gott. Und ich bin sicher, er wird ein Auge zudrücken. Und überhaupt, so ein schlechter Kerl bin ich doch auch gar nicht. Es gibt schlechtere. Luther konnte so nicht denken, weil seine klare Sicht auf die Heiligkeit Gottes hier keinen Spielraum zuließ. Er konnte sein Gewissen nicht mit einer religiösen Scheinwelt zum Schweigen bringen. Ihm ging es so wie dem reichen jungen Mann, den Jesus einmal kennenlernte. Auf den ersten Blick war er ein guter, ein frommer Mensch, der die Gebote Gottes kannte und auch nach ihnen lebte. So wie Luther gab auch er sich alle Mühe. Er war freundlich zu seinen Eltern, hatte noch nie jemanden umgebracht und am Wochenende traf man ihn immer im Gottesdienst. Aber irgendetwas schien ihn zu verunsichern, ob das wirklich ausreicht für das ewige Leben. Offenbar hatte auch er etwas mehr von der Heiligkeit Gottes verstanden und suchte Antworten und hoffte, sie bei Jesus zu finden. Ich lese einen kurzen Textausschnitt. Als Jesus wieder einmal unterwegs war, kam jener junge Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus antwortete ihm: Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Gottes Gebote sind hier wie ein Spiegel. Wenn wir uns darin mit unseren Leistungen und unserem Leben betrachten, erkennen wir, wer wir wirklich sind und erfahren auch, wie Gott uns sieht. Jesus holt nun für diesen jungen Mann den Spiegel heraus und lässt ihn hineinschauen. Interessant ist, welche Gebote Jesus hier nennt. Morde nicht, zerstöre keine Ehe, stehle nicht, sag nichts Unwahres, beraube niemanden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das sind alles Anweisungen Gottes, die unser zwischenmenschliches Leben regeln. Interessant ist auch, welche Gebote Jesus zunächst nicht nennt, nämlich die, die unser Leben mit Gott regeln. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Jesus beschränkt sich hier nur auf diese 6 Anweisungen für das tägliche Leben mit anderen Menschen. Diesen Spiegel hebt er hoch und lässt den Mann hineinschauen. Und es ist, als würde der nur milde lächeln, denn er sagt: Super, nichts leichter als das. Dieses Gebot habe ich von Jugend an befolgt. Was für ein frommer Mensch. Er hat sein ganzes Leben lang nicht einmal gelogen. Er war niemals seinen Eltern ungehorsam. Keine Affäre zwischendurch. Immer blieb er treu und fromm. Respekt. Zumal Jesus in der Bergpredigt ja auch gezeigt hat, was Gott wirklich damit meint, wenn er sagt, dass wir niemanden umbringen oder belügen oder betrügen sollen. Ehebruch beginnt ja nicht erst in fremden Betten, sondern bereits in unserer Fantasie. Ein leidenschaftlicher Gedanke und das war's. Wir bringen einen Menschen nicht erst dann um, wenn wir ihm die Rübe einschlagen. Für Gott beginnt der Mord schon viel früher. Nämlich dann, wenn wir ihn einen Idioten nennen oder ihn mit anderen Worten verletzen. Wer von uns kann da wirklich noch die Leichen zählen, für die er verantwortlich ist? Glaubt ihr, dass der junge Mann das wirklich hinbekommen hat? Ich bin überzeugt, dass Jesus ihm in wenigen Sätzen hätte zeigen können, wie er wirklich vor Gott dasteht. Er hätte ihm sagen können: So, du behauptest, dass du noch nie eines dieser Gebote gebrochen hast. Du hast noch nie eine Frau mit begehrlichen Blicken angeschaut. Wie willst du das machen? Bist du eingefroren? Du hast noch nie gelogen. Und was ist mit all den Notlügen und beinahe Wahrheiten? Du warst deinen Eltern noch nie ungehorsam, auch nicht als kleines Kind oder als Teenager. Warst noch niemals auf jemanden neidisch? Komm, erzähl mir doch nichts. Innerhalb kürzester Zeit hätte Jesus ihn in die Enge treiben können. Aber Jesus reagiert ganz anders. Er breitet sein Herz für ihn aus. Markus schreibt: Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und vielleicht war es ja genau diese Liebe, die ihn dann veranlasste, den Spiegel noch einmal zu heben, um ihm noch ein anderes Gebot zu zeigen. Eins fehlt dir. Verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Reichtum haben. Und dann geh mit mir. Es fällt nicht gleich auf. Aber als Jesus den Mann darum bat, sein ganzes Geld wegzugeben und ihm nachzufolgen, da hielt er ihm sein erstes Gebot vor Augen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Fast unbemerkt stellte er dem Mann damit die Frage, wer ist dein Gott? Ist es dein Geld und deine Freiheit oder bin ich es und damit Gott? Wem gehörst du? Gott oder deinem Geld? Für wen bist du bereit, alles aufzugeben? Bist du bereit, dein Geld für Gott aufzugeben oder bist du bereit, Gott für dein Geld aufzugeben? Und ich denke, spätestens hier wird deutlich, wie wir alle wirklich vor dem heiligen Gott dastehen. Denn wenn Jesus mir heute den Spiegel seiner Gebote vorhalten würde, dann würde auch ich bereits am ersten Gebot scheitern. Ich brauche mir nur diese eine Frage zu stellen. Was wäre ich nicht bereit aufzugeben, wenn Jesus mich heute darum bitten würde? Ich gestehe, mir würde das eine oder andere dazu schon einfallen. Und damit muss ich zugeben, dass es da doch noch andere Götter in meinem Leben gibt. Ich bin noch nicht einmal in der Lage, das erste Gebot zu erfüllen. Luther hat nicht übertrieben. Es mag sein, dass wir uns für gute Menschen halten. Vielleicht bringen wir niemanden um, niemals. Und vielleicht ist auch Ehebruch für uns kein Thema. Stattdessen sind wir freundlich und liebevoll zu unseren Kindern, engagieren uns in der Gemeinde, legen immer ordentlich etwas in die Kollekte und laden den Pastor zum Grillen ein oder den Gemeindeleiter, wenn ihr keinen Pastor habt. All das ist sehr wertvoll und schön. Aber es gibt halt auch die andere Seite in unserem Leben. Wir können unmöglich alle Regeln Gottes einhalten. Täglich scheitern wir daran. So zu leben, wie er es fordert, kriegen wir nicht hin. Also zumindest Martin Luther nicht und ich auch nicht. Und damit beginnt das Dilemma. Denn solange wir das nicht schaffen, solange können wir keine Beziehung zu ihm haben. Solange wir nicht heilig und vollkommen sind, wie er es ist, solange können wir nicht mit ihm leben. Und solange können wir auch nicht vor ihm bestehen. Als der junge Mann erkannte, wer wirklich sein Gott war, ging er traurig weg. Wer die Heiligkeit Gottes auch nur ansatzweise versteht und begreift, welche Folgen das für ihn hat, der wird darüber erschrecken. Martin Luther ist darunter fast zerbrochen. Er hatte Jura und Theologie studiert. Er kannte sich mit dem Gesetz und den Geboten Gottes aus und er wusste, wenn Gott mich verurteilt, dann ist er im Recht. Die Regeln sind eindeutig, er hat sie gemacht. Und weil er Gott ist, sind sie gültig. Sie sind bekannt. Und wenn ich sie breche, dann ist das nicht sein Problem, sondern meins. Dann habe ich das zu verantworten, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und das trieb ihn täglich in den Beichtstuhl. Ihn quälte die Frage, wie kann ich, ein ungerechter Mensch, vor so einem gerechten Gott bestehen? Und er war nicht der Erste, der die Fragen gestellt hat. Bevor die Jünger von Jesus kamen, oder bereits die Jünger von Jesus kamen darauf, nachdem der junge Mann weggegangen war, fragten sie ihn nämlich, wer kann dann vor Gott bestehen? Wichtig an dieser Stelle ist die Antwort, die Gott ihm gab. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich möchte mit euch einen kleinen Ausflug in die Welt der Immobilien machen. Er kann uns helfen zu verstehen, was Jesus damit gemeint hat. Stell dir vor, du hättest vor einiger Zeit ein Haus gekauft. Da du nicht viel Eigenkapital aufbringen konntest, musstest du einen großen Kredit zu heftigen Konditionen auf dich nehmen. Aber du hast durchgerechnet, dass du die Ratenzahlungen schon irgendwie hinkriegst. Du vereinbarst mit der Bank, dass du jeden Monat eine bestimmte Summe zurückzahlst. Die Regeln sind klar. Aber dann passiert es. Du verlierst deinen Job. Und mit einem Mal kannst du die Raten nicht mehr aufbringen. Im ersten Monat geschieht noch nichts. Dann erhältst du einen Brief von der Bank, in dem sie dich freundlich an die Zahlung erinnern. 4 Wochen später der nächste Brief, diesmal nicht mehr so freundlich. Man erinnert dich an die Kreditvereinbarung und an deine Verpflichtung. Und nach weiteren 4 Wochen klingelt bei dir das Telefon. Am anderen Ende ist der Filialleiter eurer Bank dran. Und jetzt kommt es. Natürlich erwartest du, dass der Mann dich anbrüllt und mit einer Klage bzw. mit der Versteigerung deines Hauses droht. Stattdessen sagt er, wir haben einmal unseren Computer durchlaufen lassen und haben jemanden gefunden, der so viel Geld hat, dass er ihren Kredit übernehmen kann. Und er ist auch gerne dazu bereit. Er freut sich darüber, wenn er ihnen helfen kann. Ab sofort zahlt er die Raten für ihr Haus, bis der Kredit getilgt ist. Natürlich sind sie weiterhin der Eigentümer. Nachdem du ein wenig mit dem Gleichgewicht gekämpft hast, fragst du den Filialleiter, wer macht denn sowas? Seine Antwort, ich. Ich gebe zu, dieser Vergleich ist nicht so ganz gelungen und auch etwas plakativ. Und vielleicht denkst du jetzt auch, so ein Quatsch, so etwas passiert nicht und mir schon gar nicht. Doch darf ich dich daran erinnern, für dich ist etwas viel Größeres geschehen. Martin Luther machte die Entdeckung, die sein ganzes Leben verändern sollte. Er entdeckte ein altes Geheimnis, das viele Jahrhunderte verborgen war. Er machte die unglaubliche Entdeckung, dass nicht wir den Graben zwischen unserer Unheiligkeit und Gottes Heiligkeit überwinden müssen, sondern dass Gott selbst es längst für uns getan hat. Er hat den ersten Schritt getan. Alles begann damit, dass er zu uns kam. Als sein Sohn Jesus seinen Fuß auf unsere Erde setzte und einer von uns wurde. Und es endete an einem blutigen Holzkreuz, als dieser Sohn Gottes im letzten Augenblick seines Lebens sagte, es ist vollbracht. Mit seinem Tod hat er für unsere Unheiligkeit bezahlt. Mit seinem Tod hat er den Graben zwischen Gott und uns zugeschüttet. Mit seinem Tod hat er diese Trennung aufgehoben, als er deine und meine Schuld übernommen hat. Komplett. Keine Restforderung. Keine nachträglichen Restbestände. Der Schuldschein, der auf deinen Namen ausgestellt ist, ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Jesus hat dafür gesorgt, dass du vor der Heiligkeit Gottes nicht mehr zu verzweifeln brauchst. Als Jesus für dich starb, übernahm er deine Strafe und bezahlte sie an deiner Stelle mit seinem Leben. Ein für alle Mal. Oder anders gesagt, in Jesus Christus bezahlte Gott selbst für dich und schüttete den Graben zu. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So können wir es im 2. Korintherbrief nachlesen. Es ist nicht leicht zu verstehen, wie das geht, wie Gott selber unsere Schuld, unser Versagen und unsere Unvollkommenheit auf sich nehmen kann. Aber aus irgendeinem Grund kann er die Sünde vom Sünder trennen und sie gesondert behandeln. Obwohl es unsere Schulden sind, die wir ihm gegenüber haben, nimmt er sie uns ab. Dort am Kreuz machte sich der heilige Gott selbst zur Sünde. Er hat für uns die Raten bezahlt, damit wir mit ihm leben können. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir mit Gott eine Beziehung haben können. Es ist nicht normal, dass wir mit dem Schöpfer des Universums reden dürfen und sicher sein können, dass er uns auch zuhört. Aber er tut es. Es wäre absolut verständlich, wenn Gott einen riesigen Bogen um unseren Planeten machen würde, weil unsere Erde voll ist mit Menschen, die ihn ignorieren, die täglich Schuld anhäufen und die diese Erde mit ihren Sünden verseuchen. Aber was macht Gott stattdessen? Er wird einer von uns. Lange Zeit hat Luther das völlig falsch verstanden. Er dachte immer, dass die Gerechtigkeit Gottes das ist, was Gott von uns fordert. Wir müssten zu gerechten und vollkommenen Menschen werden, um vor Gott bestehen zu können. Aber irgendwann hat er begriffen, dass diese Gerechtigkeit nicht das ist, was wir uns erarbeiten müssen, sondern das ist, was Gott uns schenkt. Wir müssen dieses Geschenk nur noch annehmen, so als würde der Filialleiter unserer Bank sagen, damit ich ab sofort Ihre Raten zahlen kann, brauche ich nur noch Ihre Einverständniserklärung. So ähnlich ist es mit dem Glauben. An Jesus zu glauben heißt also, dass ich es für mich in Anspruch nehme, dass Jesus mich zu einem Menschen macht, der vor Gott bestehen kann. Viele wissen das. Sie wissen, was Jesus für sie getan hat. Aber leben sie es auch? Lebst du schon die Gerechtigkeit, die Gott dir geschenkt hat, oder schaust du manchmal noch zurück auf dein altes Leben und entdeckst sie immer wieder, die dunklen Kapitel darin, die alten Geschichten, für die du dich heute schämst? Und wieder wirst du wie in einem Strudel nach unten gezogen, weil du meinst, dass sich niemals etwas ändert und dass dich das immer noch von Gott trennt. Nein, glaube mir, tut es nicht. Es ist erledigt, bezahlt, längst Vergangenheit. Du bist ein anderer Mensch, höre, was Gott sagt. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Steht beim Propheten Jesaja im 44. Kapitel. Jedes Mal, wenn du wegen früherer Fehler Verdammnis empfindest, weil Gott will Gott, dass du an das Kreuz denkst und sagst, Herr Jesus, du wurdest für diese Sünde, die ich begangen habe, verurteilt. Du hast die Strafe getragen, somit wird Gott mich für diese Sünde nicht richten. Du hast die Verurteilung getragen, also wird Gott mich nicht dafür verurteilen. Es ist so wichtig, dass du erkennst, weißt und glaubst, alle deine Sünden sind vergeben und du bist auf ewig gerettet. Es mag auch sein, dass du hin und wieder über deinen Tod nachdenkst und darüber, ob du wirklich in den Himmel kommst. Du fragst dich, ob Gott dich wirklich haben will oder ob du ihm nicht doch zu schlecht und unvollkommen bist. Auch mit dieser Frage brauchst du dich nicht mehr zu beschäftigen. In Jesus Christus wurde sie längst beantwortet. Gott will dich. Er nimmt dich an, so wie du bist, weil nicht deine Leistung zählt, sondern seine. Vielleicht gibt es Menschen, die dich in deinem Leben sehr verletzt haben. Sie haben dir etwas angetan, was dir heute noch wehtut. Und wenn du an sie denkst, kommt sie wieder hoch in dir, die Wut. Aber überleg doch mal, was dir alles vergeben wurde und jeden Tag neu vergeben wird. Dir wurde ein neues Leben geschenkt. Denk doch bitte einmal darüber nach, ob es nicht vielleicht Zeit ist, selber auch zu vergeben. Lebe deine Gerechtigkeit. Vielleicht macht es dich traurig, dass du dich in der Gemeinde nicht so engagieren kannst, wie andere oder wie du es gerne selber möchtest. Weil du krank bist oder beruflich so eingespannt bist, dass da nichts mehr geht. Lass es gut sein. Du bist für Gott nicht erst dann wertvoll, wenn du etwas leistest. Wärst du gerne anders? So oft hast du Jesus schon versprochen, diese eine Sache endlich sein zu lassen. Aber sie zieht dich immer wieder an. Immer wieder fällst du in dein altes Verhalten und deine alten Gewohnheiten zurück und du fragst dich, ob du wiederkommen darfst mit der gleichen Schuld. Ob der heilige Gott immer noch zu dir steht oder ob er längst die Geduld verloren und dich aufgegeben hat. Ich sag dir etwas, er ist immer noch da, weil es gar nicht auf dich ankommt, sondern auf ihn. Lege diese Sache in seine Hände, lass es zu, dass er dich verändert und du wirst Wunder sehen. Vielleicht haben sie dir immer wieder gesagt, dass du ein Versager bist oder dass sie dich eigentlich nicht wollten. Aber der Schöpfer dieses Universums will dich so sehr, dass er sogar bereit ist, dafür zu sterben. Die mächtigste Person des Universums ist unsterblich in dich verliebt. Also lebe deine Gerechtigkeit. Im Hebräerbrief im 10. Kapitel können wir nachlesen, Jesus brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeiten wirksam ist. Dann setzte er sich auf den höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Denn durch dieses eine Opfer hat er alle für immer vollkommen, also heilig gemacht. Du und ich, wir sind durch das vollkommene Werk Jesu am Kreuz für immer vollkommen gemacht. Wir sind vollkommen gemacht, weil Gott das Werk seines Sohnes, das Gottes Heiligkeit so überaus verherrlicht hat, vollständig angenommen hat und davon vollkommen begeistert ist. Luthers letzte Worte waren: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, o Herr, der du ein Gott der Wahrheit bist. Ich wünsche dir, dass sich diese Worte in dein Herz einbrennen, dass du immer mehr begreifst, was es bedeutet, dass Gott heilig ist und dass du immer mehr verstehst, was für ein Vorrecht es ist, mit diesem Gott eine persönliche Beziehung zu haben und dass diese Beziehung ein Geschenk ist, Gottes Geschenk an dich. Damit drückt er seine unendliche Liebe zu dir aus. Lass dich beschenken. Ich schließe mit der Antwort auf meine Frage vom Beginn. Gott ist heilig. Bist du es auch? Ja, Gott ist heilig. Und du bist es auch. Amen.